I'm Ringo and I play the drums.
I'm Paul and I play the bass.
I'm George and I play a guitar.
I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
Damals im Oktober 1963, da waren sie noch die dicken Kumpels, die noch mit voller Überzeugung von wir und von uns redeten und sangen. 6,5 Jahre später veröffentlichte Paul McCartney ein Interview, das er sozusagen mit sich selbst geführt hatte. Darin heißt es: Vermisst du die Beatles? Nein. Planst du noch weitere Aufnahmen mit den Beatles? Nein. Kannst du dir eine weitere Zusammenarbeit des Komponistenteams Lennon-McCartney vorstellen? Nein. Diese Verneinung einer Beatles-Zukunft erschien am 10. April 1970. Damit war endgültig klar, was schon seit Wochen als Gerücht kursierte: Die Band The Beatles hatte aufgehört zu existieren. Der Kramladen von und mit Volker Rebell greift das historische Datum der Beatles-Trennung vor 40 Jahren auf. Als würde der Weltuntergang bevorstehen oder als sei der Krieg ausgebrochen, so titelte der britische Daily Mirror am 10. April 1970 in Riesenlettern: Paul steigt bei den Beatles aus. Diese Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und löste einen Schock in der Popwelt aus. Neben der Trennung von den Beatles kündigte Paul McCartney gleichzeitig das Erscheinen seines ersten Soloalbums an. Damit musste jedem klar sein, das Zeitalter der Beatles war ab diesem Datum Vergangenheit. Für viele Fans war das wie ein Absturz aus heiterem Himmel. Sie reagierten mit Trauer und Depression. Eine ganze Generation verlor ihr Flaggschiff. Der Traum der 60er Jahre war mit der Auflösung der Beatles endgültig zerbrochen. The dream is over, sollte John Lennon ein Jahr später singen. Doch das Leben ging weiter, selbst das der Beatles. Auch 40 Jahre nach der Trennung lebt der Beatles-Mythos noch immer und nichts deutet darauf hin, dass sich daran in der Zukunft etwas ändern wird. Das Rauschen im Blätterwald war gewaltig, jetzt gerade zum 40. Jahrestag der Beatles-Auflösung. Und selbst der Vatikan machte in diesen Tagen seinen Frieden mit den frechen Fab Four und vergab ihnen die Gotteslästerung vor 34 Jahren, als John Lennon verkündete, die Beatles seien populärer als Jesus. Allerdings kann der Vatikan derzeit positive Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Jugendkultur gut gebrauchen. Wobei diese spezielle Jugendkultur ja schon 4 Jahrzehnte zurückliegt, aber noch immer nicht verjährt ist. Der Ruhm der Beatles währt ewiglich. Yes it is, it's true, yes it is.
If you wear red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side, if I could forget her, but it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Yes, it is. It's true. Yes, it is. It's true.
Der Originalsong, der hier noch kurz angespielt zu hören war, erschien vor 45 Jahren. Die mehrstimmig gesungene Ballade Yes It Is war die Rückseite der Beatles-Single Ticket to Ride, die im April 1965 veröffentlicht wurde. Die zuvor gehörte Live-Aufnahme war eine Interpretation von Don Henley, dem Drummer und Sänger der Eagles, der seine Fassung von Yes It Is zu Neil Youngs Benefizkonzert und CD-Sampler The Bridge School Concerts des Jahres 1996 beisteuerte. Beatles-Songs scheinen geradezu dafür prädestiniert zu sein, bei Charity-Aktionen und Benefizkonzerten eingesetzt zu werden. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Auch 40 Jahre nach dem Ende der Fab Four als Gruppe gehören ihre zeitlosen Songs noch immer zu unserem Alltag. Beatles-Songs sind allgemein gut geworden, ob auf privaten Partys oder bei der Beschallung öffentlicher Räume, ob in Radiomagazinsendungen oder in Telefonanlagen als Pausenmusik, ob auf großen Theaterbühnen oder in kleinen Clubs. Beatles-Songs sind immer wieder präsent. Und die genialsten Songkompositionen von Lennon McCartney sind Referenzkunstwerke und haben Maßstäbe gesetzt bis heute. Wer sich im weitesten Sinne mit Popkultur beschäftigt, kommt an der Kunst der Beatles nicht vorbei. Wenn nicht das Allermeiste, so haben sie doch sehr vieles in den 60er Jahren vorweggenommen, was innerhalb des Songformats an kompositorischen, arrangementtechnischen und klanglichen Ideen überhaupt machbar ist. Alle Bands und Songschreiber, die nach ihnen kamen, haben sich bis heute an der Beatles-Qualität messen lassen müssen. Und das meiste, was heute, 40, 45 Jahre später veröffentlicht wird, kann diesem Qualitätsvergleich nicht unbedingt standhalten. Bezeichnend für die Kunst der Beatles, auch für ihre Klasse als Interpreten ihrer eigenen Werke, ist die Tatsache, dass nur sehr wenige Coverversionen an die Qualität der Beatles-Originale heranreichen. Selbst Supergruppen wie U2, Toto und Oasis konnten mit ihren Beatles-Interpretationen nicht unbedingt überzeugen. Auch Ben Harper muss sich mächtig ins Zeug legen, damit seine Neufassung von Strawberry Fields Forever neben dem Original nicht verblasst.
Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and there's nothing to get hung about.
Ben Harper bietet eine Menge an neuzeitlichen Klangtricks und Spieltechniken auf, damit seine Interpretation von Strawberry Fields Forever bestehen kann neben dem Beatles-Original. Auch heute noch ist es ein mutiges Unterfangen und eine große Herausforderung für Musiker dieser Epoche, sich einem direkten Vergleich mit den 40 bis 45 Jahre alten Beatles-Aufnahmen zu stellen. Obwohl die heutigen technischen Möglichkeiten ein zigfaches an Gestaltungsmitteln zur Verfügung stellen, im Vergleich zu den primitiven Studiobedingungen der Beatles in den 60er Jahren, schaffen es nur wenige der heutigen Musiker, den direkten Vergleich zu bestehen. Die fünf Spitzenalben der Beatles, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, das Weiße Album und Abbey Road, sind Meisterwerke und Meilensteine in der Popgeschichte und sind in gewisser Hinsicht, was die kreative Fantasie der Kompositionen angeht, die originelle Form des Arrangements und der Klanggestaltung und die makellose spiel- und gesangstechnische Ausführung, bis heute unübertroffen und in gewissen Teilbereichen sogar unerreicht. Doch gelernt haben viele Bands, die nach den Beatles kamen, an den großen Songs von Lennon McCartney und George Harrison. Etliche Gruppen versuchten, in deren Fußstapfen zu treten und das Beatles-Erbe weiterzutragen. Als legitime Nachfolger von Lennon McCartney wurden lange Jahre Colin Moulding und Andy Partridge gehandelt, das Kreativduo hinter XTC. Und wenn man ihren Song Easter Theater hört, dann denkt man unwillkürlich, das Erbe der Beatles, es lebt. Streicher und Bläser werden kunstvoll eingesetzt, eine E-Gitarre fetzt kurz drüber, eine Trompete bläst klassisch-konzertante Melodiefolgen und das Mellotron erinnert an Strawberry Fields Forever. Der gerade gehörte Song Easter Theater ist ein wunderbarer kammermusikalischer Popsong von den Beatles-Wiedergängern XTC, enthalten in deren Album Apple Venus Volume 1, aus dem Jahre 1999. Danach kam leider nicht mehr viel von XTC. Seit 2002 ist die Band fast gänzlich verstummt. Nur Andy Partridge macht als Solist sporadisch weiter. Trotz vergleichbarer Talente und ähnlicher musikalischer Qualität konnte die Band XTC allerdings niemals den Stellenwert der Beatles und deren Bedeutung für die Popwelt auch nur annähernd erreichen. Auch keiner anderen Band ist das bis heute gelungen. Vor 40 Jahren haben sich die Pop-Titanen der Beatles getrennt und sind doch immer noch und überall präsent, auch im heutigen Kramladen. Das Auseinanderbrechen der Beatles löste damals auch so manchen inneren Zusammenbruch aus. Paul McCartney berichtet in seiner Biografie Many Years From Now von einer Art Nervenzusammenbruch nach dem Beatles-Split. Er habe nachts kaum noch schlafen können und habe am ganzen Körper gezittert, was ihm seitdem nie wieder passiert sei. Auch bei vielen Fans sind nach der Beatles-Trennung Depressionen bis hin zu Selbstmordfantasien aufgetreten und verbrieft. Mir erzählte damals ein guter Freund, dass er total fertig gewesen sei und die Welt und sich selbst nicht mehr so recht verstanden habe. Er sei tagelang todtraurig und depressiv gewesen, sei in ein dunkles Loch gefallen, weil er gefühlt habe, dass man ihm etwas Lebenswichtiges weggenommen hatte. Er habe sich leer und trostlos gefühlt, weil er ein Stück von sich selbst verloren hatte, ein Stück seiner eigenen Biografie. In dieser depressiven Phase und vielleicht auch deswegen sei auch seine damalige Beziehung in die Brüche gegangen und danach sei er völlig am Ende gewesen. Stundenlang habe er damals einen bestimmten Beatles-Song immer und immer wieder gehört und dabei Rotz und Wasser geheult. Und er habe nicht mehr unterscheiden können, ob er wegen der Beatles-Trennung geheult habe oder wegen der Trennung von seiner Freundin oder heulte er auch über sich selbst.
I'm a loser. I'm a loser. I am not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry?
Als Verlierer fühlten sich viele damals vor 40 Jahren. Sie hatten eine Menge verloren, ein Stück der eigenen Identität, ein Stück Heimat, ein Stück Hoffnung auf die Zukunft. Denn Beatles-Fan war man damals nicht wegen einer pubertären Schwärmerei, sondern aus Überzeugung. Die Beatles waren nicht irgendeine Popgruppe, sie waren eine Institution, eines der bedeutendsten Kultursymbole jener Zeit. Die Meldung von ihrer Trennung löste fast den gleichen Schock und fast die gleiche Betroffenheit aus, als wäre gerade Präsident John F. Kennedy ermordet worden. Auch bei den Nicht-Beatles-Fans hatte die Meldung von der Beatles-Trennung eine ähnliche Schlagzeilenwucht wie die von der ersten Mondlandung im Juli 1969. Und weil die Meldung vom Ende der Beatles nur etwas mehr als 3 Monate nach dem Jahrzehntwechsel wie ein Lauffeuer durch die Welt Verbreitung fand, glaubten viele an eine Art Zeichen. Mit der Auflösung der Beatles hatten sich nun auch die 60er Jahre endgültig verabschiedet und mit ihnen auch all die naiven Träume von Liebe, Frieden und Gemeinsamkeit. Im Song Peace and Love von 1995 singt Neil Young, begleitet von Pearl Jam, Frieden und Liebe, Lennons Goodbye. Es ist vorbei. Was bleibt, ist eine zerbrochene Glocke und ein Kinderlied. Und dennoch ist es nicht zu leugnen. Wir brauchen Peace and Love.
Peace and Love.
Neil Youngs Abgesang auf die Ideale der 60er Jahre, Peace and Love, und gleichzeitig ihre erneute Bestätigung und Einforderung auch für die 90er Jahre, für die Neil Young diesen Song geschrieben hatte. Die Botschafter der 60s-Philosophie All You Need Is Love, sie schienen vor 40 Jahren, als sie an ihrem Endpunkt angekommen waren, eine ganz andere Botschaft zu verbreiten, nämlich Alles, was du brauchst, sind harte Bandagen und Ellenbogen. Denn alles, was du hast, sind Zwist, Zoff und Gründe genug für eine Trennung im Streit. Was war eigentlich passiert? Warum waren sich die Beatles derart spinnefeind geworden, dass sie am Ende nur noch über ihre Anwälte miteinander zu tun hatten? Und welche Gründe für die Trennung haben eigentlich die Beatles selbst öffentlich gemacht? Von George Harrison stammt die vieldeutige Aussage, es hätte eine Menge Ego in der Band gegeben.
You know, there was a lot of, you know, ego in that band.
Und Ringo sagte, es habe sich wie bei einer lange andauernden Scheidung zugetragen. Scheidungen kämen nicht aus heiterem Himmel, davor lägen Monate und Jahre des Elends.
You know, it's like the wind down to a divorce. You know, a divorce usually doesn't just happen. You know, there's months and years of misery.
John Lennon sagte zum Ende der Beatles, es habe sich schon im weißen Album gezeigt und zuvor in Indien, als George und er geblieben seien, während Ringo und Paul früher abgereist wären. Es sei ein langsamer Tod gewesen.
It was evident on the White Album, you know. I think it was evident in India when George and I stayed there and Paul and Ringo left, and it was a slow death.
Wenn etwas auseinanderdriftet und keine Verständigung mehr möglich ist, dann liegt das meist daran, dass jede Partei stur auf der eigenen Meinung und Sichtweise beharrt. Gab es da nicht mal einen Beatles-Song, in dem es hieß, versuch meine Sichtweise zu verstehen, nur die Zeit wird zeigen, ob ich recht habe oder falsch liege. Solange du alles nur aus deinem Blickwinkel betrachtest, kann es durchaus bald vorbei sein mit uns. Wir können dran arbeiten, wir können eine Lösung finden.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out.
No, no, they must. Can't you come on? Tendremos problemas que son.
Die Hunde bellen es, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Das Leben ist zu kurz und lässt keine Zeit für sinnloses Gezänke und Streiterei. Diese Zeile hatte John zum Text von We Can Work It Out beigesteuert. Von Paul stammte der Rest des Textes, in dem er eindringlich darum bat, nicht nur auf der eigenen Sichtweise zu beharren, sondern auch die andere Seite zu sehen. Aber genau dies schien den ehemals engen Freunden, die zunehmend zu Streithähnen mutierten, immer schwerer zu fallen. Vor allem der Konflikt zwischen John und Paul spitzte sich zu, aber auch die Reibereien zwischen John und George, George und Paul und zwischen Ringo und Paul führten immer wieder zu Auseinandersetzungen, die sogar zum kurzzeitigen Ausstieg aus der Band erst von Ringo und dann von George führten. Doch die Hauptbruchlinie verlief zwischen John und Paul, aber gegen Ende auch zwischen Paul und dem Rest der Band. Paul McCartney war die treibende Kraft bei den Beatles seit 1967. John, der die Band gegründet hatte und sich immer als Chef fühlte und auch lange als Anführer akzeptiert wurde, er kämpfte ab 1967 zunehmend mit eigenen inneren Problemen und ließ in seiner kreativen Produktivität nach, aber auch in seinem Interesse an der Band und deren Entwicklung. Paul, dem die Beatles und ihr Fortbestand von allen Beteiligten bis zuletzt am wichtigsten war, er übernahm die verwaiste Führungsposition und drängte die drei anderen immer wieder zu neuen Projekten. Seine oft dominierende und besserwisserische Art ging den anderen zunehmend auf den Geist, aber sie mussten auch anerkennen, dass sein Engagement und seine Ideen die Beatles voranbrachten. Nach der vergifteten Studioatmosphäre während der Aufnahme zum Weißen Album, wobei Yoko und John den größten Anteil an der schlechten Stimmung hatten, nach den zersplitterten und separaten Aufnahmen zum Weißen Album, wollte Paul das alte Gruppenfeeling wieder reaktivieren und schlug ein Live-Album vor, dessen Entstehung filmisch dokumentiert werden sollte. Die anderen, vor allem John und George, machten nur halbherzig mit. Die Studioatmosphäre sank auf den Nullpunkt,
auch wegen der ständigen Kamerapräsenz. John wirkte oft wie abwesend, kümmerte sich meist mehr um seine Yoko als um den Fortgang der Aufnahmen, kritisierte aber, dass der einzig aktive Paul ständig vor den Kameras gefilmt würde, während er und die anderen nur Statisten seien. Diese sogenannten Get-Back-Sessions, aus denen dann später das Album Let It Be destilliert wurde, war tatsächlich Pauls Kind, stand aber unter keinem guten Stern und irgendwann gab auch Paul auf. Man legte das ganze unvollendete Projekt auf Eis. Wenig später konnte Paul die anderen drei überraschenderweise nochmals zu einer letzten Studioarbeit überreden, dem finalen Meisterwerk Abbey Road. Danach gingen alle erst einmal auseinander. Was aber geschah nun mit den in der Schublade liegenden Get-Back-Sessions? Die anderen drei, die sich gegen Pauls Willen für den ehemaligen Manager der Stones, Alan Klein, als ihren neuen geschäftlichen Repräsentanten ausgesprochen hatten, Paul hatte vergebens versucht, seinen Schwiegervater als neuen Beatles-Manager durchzusetzen, die anderen drei übergaben das Rohmaterial der Get-Back-Sessions an den Produzenten Phil Spector mit dem Auftrag, aus den unfertigen Aufnahmen ein brauchbares Album zu machen. Phil Spector tat wie ihm geheißen und motzte das eingespielte Songmaterial teilweise mit Orchesterpomp und pathetischen Chören auf, was Paul schrecklich fand und unbedingt verhindern wollte. Doch die anderen drei bestanden darauf, dass die Version von Phil Spector in Ordnung sei und genauso veröffentlicht werden sollte. John verstieg sich sogar zu dem Spruch, Spector habe aus Schrott noch verkaufbares Material gemacht. Für Paul war das eine Demütigung, die er den anderen nicht verzeihen wollte oder konnte. Schließlich waren die Get-Back-Sessions vor allem sein Ding gewesen und jetzt hatten ihm die anderen drei jegliches Mitspracherecht am Endprodukt verweigert. Dies war für ihn ein Affront, der ihn dazu bewog, endgültig das Handtuch zu werfen. Er mochte vor allem nicht verwinden, dass seine schöne Klavierballade The Long and Winding Road von Phil Spector so verkitscht und verhunzt worden war. Erschwerend kam noch hinzu, dass John Lennon einen lausigen Bass gespielt hatte. John musste Bass spielen, weil Paul bei der Live-Aufnahme im Studio am Klavier saß. Und Paul wurmte, dass Phil Spector diesen von John so schlecht gespielten Bass nicht ersetzt hatte, sondern auch durch all diesen furchtbaren Zuckerguss darüber gegossen hatte. Erst 2003 konnte Paul in seinem Remake-Album Let It Be Naked seinen Song The Long and Winding Road musikalisch so präsentieren, wie er es ursprünglich schon haben wollte. Interessant daran ist aber, dass gerade die Pomp-Version von Phil Spector in den USA zum Nummer-1-Hit aufstieg und den meisten Fans bis heute besser gefällt als die abgespeckte Naked-Fassung, wie sie Paul haben wollte. Wir hören Ausschnitte aus beiden Fassungen und beginnen mit der Kitsch-Version von Phil Spector aus dem Jahre 1970.
That road before. It always leads me here. Lead me to your door.
So wie in dieser Fassung von 2003 hatte sich Paul seinen Song The Long and Winding Road von Anfang an vorgestellt. Doch die anderen drei waren frustriert von den quälenden Aufnahmen und hatten keine Lust mehr, sich nochmals mit diesen Songs zu beschäftigen. Also bestanden sie auf der pompös aufgedonnerten Fassung des Produzenten Phil Spector, obwohl der Songautor Paul diese Kitsch-Version unter allen Umständen verhindern wollte. Die Unlust und Ignoranz der anderen drei verletzte Paul so sehr und machte ihn gleichzeitig so wütend, dass er alles hinschmiss und am 10. April vor 40 Jahren seine Trennung von den Beatles bekannt gab. Alle dachten damals, der eigensinnige Paul sei also letztlich der Totengräber der Beatles gewesen. Tatsächlich aber hielt er als letzter die Stellung. Ringo war bereits 1968 bei den Aufnahmen zum Weißen Album kurzzeitig ausgestiegen und konnte nur mit Überredungskünsten der anderen zur Rückkehr bewegt werden. Auch George hatte kurzzeitig den Hut genommen und war während der Get Back Sessions im Januar 1969 nach einem handgreiflichen Streit mit John ausgestiegen, worauf John ungerührt meinte, falls George nicht zurückkommt, holen wir halt Eric Clapton in die Band. George kam aber schließlich nach einer Woche wieder zurück. Doch dann ließ John im September 1969 die Bombe platzen und erklärte seinen endgültigen Ausstieg aus der Band. Im Juli 1969 hatte er schon ohne die Beatles seinen Friedenssong Give Peace a Chance mit Yoko veröffentlicht. Mit seiner neu gegründeten Plastic Ono Band gab er am 13. September 1969 ein Konzert in Toronto, dessen Mitschnitt bereits im Dezember 1969 als Album erschien. Mit der Plastic Ono Band nahm er ebenfalls im September seine Solo-Single Cold Turkey auf. Das heißt, John Lennon hatte bereits Tatsachen geschaffen, eine eigene Band gegründet und seine Solo-Karriere begonnen. Nur aus kommerziellen Erwägungen um die Veröffentlichung des Beatles-Albums Abbey Road am 26. September 1969 nicht mit seinem Austritt zu belasten, kam er mit den anderen überein, seinen Ausstieg noch nicht publik zu machen. Umso mehr ärgerte sich John, dass Paul am 10. April 1970 selbst an die Öffentlichkeit geht, um seinen Ausstieg zu verkünden. John unterstellte Paul kommerzielle Gründe. Paul habe mit dieser Aktion, die ein weltweites Echo auslöste, nur sein erstes Soloalbum promoten wollen. John war sauer, dass Paul ihm zuvorgekommen war und das Ende der Beatles verkündet hatte, was doch eigentlich ihm und nur ihm zustand. Schließlich hatte er die Band gegründet und nacheinander Paul, George und Ringo in die Band aufgenommen. John hatte sich schon früh, jedenfalls vor allen anderen, mit dem Thema Auflösung der Band oder seinem persönlichen Ausstieg beschäftigt. Ihn wurmte zum Beispiel, dass er seit 1966 fast jeden Kampf um die A-Seite einer neuen Beatles-Single verloren hatte. Er stand mit seinem Kreativpartner und Rivalen Paul immer im schöpferischen und kommerziellen Wettbewerb um den nächsten Single-Hit. Sie schrieben ja schon lange nicht mehr gemeinsam ihre Songs wie früher, sondern halfen sich höchstens mal mit einer Idee aus. Jeder von beiden wollte den anderen übertrumpfen und der egozentrische John fand es gar nicht gut, als der eigentliche Chef und Kopf der Gruppe häufig nur der zweite Sieger zu sein im Rennen um die neue A-Seite. Die frühen Singles dominierte eindeutig er. I Feel Fine, A Hard Day's Night, Ticket to Ride, Help, das waren allesamt seine Songs. Doch mit Strawberry Fields Forever bekam er nur die B-Seite. Paul erhielt mit Penny Lane die A-Seite. Genauso bei Pauls Hello Goodbye blieb für Johns genialen Song I'm the Walrus nur die undankbare B-Seite. Total enttäuscht und verärgert war John, als sein politischer Song Revolution, den er unbedingt als A-Seite der nächsten Beatles-Single veröffentlicht sehen wollte, von den anderen drei auf die Rückseite der Single Hey Jude verbannt wurde. Erst wollte er partout nicht einsehen, dass Pauls Hey Jude unvergleichlich mehr kommerzielles Potenzial aufwies als sein Song Revolution. Dann, als er dieser Einschätzung realistischerweise doch zustimmen musste, wollte er trotzdem Revolution als A-Seite durchsetzen, weil seine politische Botschaft an die Welt doch tausendmal wichtiger sei als ein belangloses Liedchen mit einem nicht enden wollenden Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Chor. Dass die anderen drei aber dennoch bei ihrem einstimmigen Nein blieben, das empfand er als eine solch bittere Niederlage, dass er ernsthaft an einen Ausstieg aus der Band nachdachte. Denn, so sagte er später in einem Interview, die Beatles hätten sich das wirklich leisten können, Revolution als A-Seite rauszubringen, egal ob nun eine goldene oder hölzerne Platte daraus geworden wäre. You say you want a revolution, well, you know. Wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. Die Verweigerung der anderen drei Beatles, diese seine politische Botschaft an die Welt als A-Seite der neuen Single im Sommer 1968 herauszubringen, war ein weiterer Grund für John Lennon, den allmählichen Weg des Ausstiegs aus der Band zu gehen.
Der Hauptgrund allerdings war, dass er nur noch mit seiner neuen Liebe Yoko zusammen sein und künstlerisch zusammenarbeiten wollte. Mit den alten Kumpels Paul, George und Ringo weiterhin Musik zu machen, das interessierte ihn einfach nicht mehr sonderlich. Paul McCartney reagierte in seiner Begründung, warum er die Beatles verlässt, auf Johns demonstrative Betonung seiner neuen Liebe, auf dessen Rückzug ins privatime Leben mit Yoko und auf Johns rigorose Ablehnung einer weiteren Zusammenarbeit mit den Beatles in der bisherigen Form. Paul schrieb in seiner Presseerklärung am 10.04.1970, gibt es ein neues Album mit den Beatles? Nein. Warum nicht? Persönliche Differenzen, geschäftliche Differenzen, musikalische Differenzen, aber vor allem, weil ich mehr Spaß mit meiner Familie habe. Beide Hauptakteure reklamierten also für sich ihr privates Glück, das Vorrang haben müsse vor dem Fortbestehen der Beatles. Das klingt gut, dürfte aber nur die halbe Wahrheit sein, warum sich die Beatles getrennt haben. Die andere Hälfte dürfte mit den Egos und zunehmenden Egoismen innerhalb des Quartetts zu tun haben, mit Eifersüchteleien und persönlichen Verletzungen, die immer stärker auftraten. Sicher spielten auch die geschäftlichen, finanziellen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle, doch der entscheidende Punkt scheint die wachsende Entfremdung zwischen John und Paul gewesen zu sein. Die ursprünglich enge Freundschaft und kreative Partnerschaft verwandelte sich in eine ungute Rivalität, die beide auseinandertrieb und mit ihnen die gesamte Band. Ein wichtiger Abschnitt der Popgeschichte, vielleicht gar eine ganze Epoche, ging vor 40 Jahren zu Ende. Die wichtigste schöpferische Kraft der 60er Jahre war verloren gegangen und viele Fans hatten damit auch ein Stück ihrer eigenen Identität verloren. Sie hatten den Aufstieg der Fab Four von Anfang an begeistert mitverfolgt, von der frühen Beatlemania bis zu den künstlerischen Höhepunkten der Sgt. Pepper-Ära und bis zur Endphase des Let It Be. Nach dem 10. April 1970 erlitten sie selbst die schmerzliche Trennung von ihren Idolen. Und viele von ihnen denken auch heute noch gerne und manchmal auch mit Wehmut an diese unvergleichliche Phase in ihrem Leben zurück. Die unsterblichen Songs der Beatles sind auch heute noch präsent wie eh und je. Im letzten Herbst kam der gesamte Beatles-Plattenkatalog in neuer digitaler Bearbeitung auf den Markt. Weitere Wiederveröffentlichungen, Ausgrabungen und Neuzusammenstellungen werden mit Sicherheit folgen. Und die beiden Überlebenden des vierblättrigen Kleeblatts, sie machen weiterhin Musik, im Falle von Paul McCartney sogar manchmal hörenswert innovativ, wie etwa mit seinem Projekt The Fireman. Der Kramladen von und mit Volker Rebell über das Ende und das ewige Leben einer Legende verabschiedet sich mit The Fireman und Sing the Changes. Like